Mein Name ist Luana Wojcum, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe die Lehre als Fachfrau Bewegung und Gesundheitsförderung abgeschlossen in einem Fitnesscenter. Ich wohne jetzt momentan in Niederösterreich, Aargau. Und herkünftig komme ich aus Rumänien. Aus meinen Hobbys zähle ich Fitness, sozusagen das einzige wirklich wichtige Hobby für mich. Und Arnold hat mich hier eingeladen und hat gemeint, doch, mein Zeugnis ist ein interessantes Zeugnis und das hören die Menschen gerne. Ich habe ein bisschen auch ein junges Publikum erwartet und ja. Ich glaube, die ganz Jungen können sich sehr gut mit mir identifizieren. Eventuell, wenn euch mein Zeugnis gefallen hat und ihr junge Menschen kennt, ich werde nochmal eine Predigt halten im März, am 6. März. Da könnt jetzt Arnold oder mich sonst fragen, wo das wäre. Und die jungen Menschen könnt ihr gerne einladen. Ich bin gerne auch ein Zeugnis für Gott, für junge Menschen. Und ich hoffe aber auch, dass eure Herzen die Liebe Gottes in meinem Leben erkennen, so dass wir ihn auch nochmal hier preisen können, ja. Ich fange mal an mit Rumänien. Das bin ich hier. Und das ist vielleicht auch ein Grund, wieso der Weihnachtsmann hier ein Thema war. Das ist ein schreckliches Foto. Das ist meine Schwester rechts von mir. Sie hatte diese Uniform, diese typische Uniform aus Rumänien. Und mein Cousin und mein Stiefbruder, wir sind alle kleine Adventisten. Wir sind so in einer adventistischen Kirche groß geworden. Bis zu einem gewissen Alter. Eine Folie hat es kurz übersprungen. Wir wuchsen in so ein Dorf auf. Man sieht es nicht sehr, sehr gut von der Farbe her. Ist eher ein einfaches Dorf. Es hat viele Farmen, also Bauernhöfe, viele Kühe, viele Tiere, viel Natur. Hier ein Kirschbaum. Ich bin sehr, sehr gerne in Kirschbäumen klettern gewesen. Ja, Früchte sammeln. Ich wurde auch weggejagt von diesen Kirschbäumen, aber ich habe das sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe mit meiner Familie, mit meinen Cousins, eben Geschwister, habe ich sehr gerne gespielt und auch die Welt entdeckt. Und meine Mama hat mir immer gesagt, Juana, weißt du, die Welt draußen ist eigentlich nicht wie bei uns. Bei uns ist schön. Die Welt draußen, die Städte, das ist eigentlich nicht die wahre Welt. Bei uns, hier, bei der Natur, hier hast du eigentlich, bist du an der Quelle bei Gott. Und ich habe das auch immer so verteufelt, weil die Stadt habe ich verteufelt. Ich dachte, okay, nein, Mama, ich will nie weg von hier, ich will hier bleiben. Die Umstände hatten es uns aber leider nicht erlaubt. Zu den schönen Sachen gab es auch schlimme Sachen. Das Böse findet überall seinen Weg. Ich wurde schon als sehr kleines Mädchen mit der Wahrheit konfrontiert, was es heißt, böse Menschen zu kennen, einen Vater zu haben, der einen nicht wirklich als Kind ansieht, einen verlässt, auch Gewalt zu sehen, wie Tiere geschlagen werden, das musste ich als Kleines schon irgendwie realisieren und damit klarkommen. Später dann musste ich zusehen, wie finanzielle Schwierigkeiten auf das Leben, ja, verunstalten kann. Und somit verließen wir Rumänien verließen wir, als ich etwa 9 Jahre alt war. Das war in 2005. Und wir kamen in die Schweiz und meine Jugend veränderte sich. Ich habe alles vergessen, was ich mir als Kind erzählt wurde, weil, ja, das macht die Welt mit uns. Wir vergessen die guten Sachen und nehmen diese Sachen, wo uns als Schlechtes passiert sind, nehmen wir als Präsenz, wir nehmen das als Leid wahr, wir nehmen das als ein Loch wahr, wir sehen dann nicht mehr das Gute, wir sehen nur noch das Schlechte und das habe ich dann auch tatsächlich nur noch gesehen. Ich war als Jugendliche, war ich gerne unterwegs mit meinen Kollegen, ich bin bei jeder Gelegenheit von zu Hause geflüchtet. Und ich habe sehr gerne mit ihnen Alkohol getrunken, Tabak geraucht, Cannabis später auch geraucht. Sogar in großen Massen. Ich habe Alkohol getrunken, jedes Wochenende. Das war mein Leben. Ich habe eigentlich nur noch vergessen wollen, was mir alles an Schlechtem passiert ist. Und mit meinen Kollegen dieses, yeah, wir leben, wir lachen, wir sind glücklich. Das wollte ich leben. Ich wollte kein Anschein und ich wollte eine Maske tragen. Ich wollte nicht den Anschein geben, hey, ich komme eigentlich aus armen Verhältnissen. Hey, ich bin eigentlich ein traumatisiertes Kind. Hey, mir geht es eigentlich innerlich gar nicht so gut, wie ich nach außen zeige. Mir tat das gut, mit meinen Freunden mich so zu präsentieren und mit ihnen diese Zeit zu erleben, die ich damals erlebt habe. Tatsächlich kommt jetzt auch ein schockierendes Bild. Das bin ich, hier zu der Rechten. Mir war das egal, wie ich aussehe. Ich habe mir sogar gesagt, je schlimmer ich aussehe, eigentlich desto besser. Weil mir die Menschen einfach nicht mehr ans Herz wuchsen. Ich hatte so viele schlimme Sachen von den Menschen erlebt. Ich war so enttäuscht vom Vater, Stiefvater. Ich wollte gar nicht mehr irgendwie an das Gute glauben. Und bevor ich mir diese Frisur gemacht habe, habe ich mir gesagt, ich will nicht mehr, dass mich jemand hübsch findet. Nein, ist besser so. Ich will nicht bei jemandem gut ankommen, weil ich hübsch aussehe. Ich will bei jemandem gut ankommen, weil ich eine gute Person bin. Also auch hier dachte ich, ein bisschen feministisch, aber ich dachte auch, für mich innerlich zählt nur, wie ich wirklich bin und nicht, wie ich nach außen scheine. Wie ich innerlich tatsächlich war, das kann ich euch jetzt verraten. Ich war, wie wir vorher, das passte so gut, dieses Thema. Ich war innerlich, weil ich erpresst. Mir sagte die ganze Zeit eine Stimme, was machst du? Du bist nichts wert. Du, schau mal, wo du bist. Sind das deine Freunde? Was tust du hier? Und diese Stimme ließ mich nicht los. Je mehr ich konsumierte, desto erdrückter war ich. Desto kaputter war ich. Desto wertloser war ich. Diese Stimme hat mich die ganze Zeit begleitet und sagte mir, du bist nicht wert. Du kannst nicht. Du machst nicht. Du enttäuschst alle. Ja, vielleicht sieht man das schon auf dem ersten Bild. Aber so habe ich mich auch tatsächlich gefühlt. Dann aber kam der Wendepunkt. Zum Glück, aber Gott sei Dank gibt es diesen Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt fing an mit einem Streit in der Familie. Verstehe ich auch. Also ich war auch keine 1A-Tochter. Ich verstehe, dass man mit mir auch mal gestritten hat oder streiten wollte. Obwohl ich da sagen muss, ich war immer sehr respektvoll meiner Mama gegenüber. Ich hoffe, sie kann das bestätigen. Ich habe diese Achtung vor ihr nie verloren. Trotzdem haben wir uns gestritten, weil auch sie, vielleicht weil ich das schon erwartet habe, aber auch sie hat mich, in diesem Moment hat sie mich enttäuscht. Und ich war da im Recht. Und wir haben uns wirklich unschön gestritten. Das war der schlimmste Streit, den wir jemals hatten. Und schlussendlich hat Gott das genutzt, genauso wie es war, genauso wie ich ausgesehen habe, genauso wie ich mich gefühlt habe, genauso wie diese Situation war, genauso wie traumatisiert ich war, hat er diesen Moment genutzt und hat meine Mutter einen Moment gegeben, an dem sie mir irgendwie bei diesem Streit, ich wollte flüchten, hat sie mir gesagt, Juana, ich weiß, du willst gar nichts mehr von mir, aber bitte nimm dieses Buch mit. Und das war das Buch Der Eine von Ellen White, von Jesus Leben. Nimm dieses Buch mit. Und ich stand da und sah meine Hände und das war so ein geistlicher Augenblick für mich. Ich sah auf der rechten Seite, sah ich mich in einem Haushalt, in einer großen Villa, mit einer Tochter und voll auf Drogen. Voll auf Drogen. Ich sah das einfach vor mir und sah ich, nein, ich kann das Ich kann es nicht, nein. Und da, ich habe mich auf die andere Hand geschaut und da war einfach nichts. Also es war kein Bild von meinen Augen, aber es war so ein bisschen so, nimm einfach dieses Buch. Meine Mama war auch auf dieser Seite, so nimm dieses Buch. Und weil mich das so schockiert hat, habe ich gesagt, ja komm, gib dieses Buch, ich gehe jetzt. Dann nehme dieses Buch aber mit. Und am Bahnhof war der ganze Himmel dunkel und mir kam das in den Sinn. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Durch den Einfluss meiner Mama hatte ich diesen Bibelvers irgendwie noch bei mir. Und ich wusste, Gott ist bei mir. Er hat dieses Unrecht gesehen, hat gesehen, ich bin im Recht. Er kennt meinen Schmerz, er kennt mein Leiden. Und trotzdem habe ich nicht an Gott geglaubt. Ich habe ihn schon ganz klein aufgegeben. Ich war 11, da habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hast du mich. Was ich alles schon erlebt habe, ich wollte sterben. Mit 11 wollte ich schon sterben. Ich habe gesagt, nein. Ein Gott, der ein Kind zum Sterben bringt, also zum dieses Gefühl zu haben, zu wollen, um zu sterben, das ist doch kein Gott. Ich habe ihn aufgegeben. Aber doch, in diesem schweren Moment am Bahnhof, habe ich doch irgendwie gewusst, ich hatte recht. Der Himmel war schwarz, der Wind war warm und ich war powerful, ich war mächtig. Bei mir war eine gute Kraft. Seit langem nicht mehr, aber in diesem Moment schon. Da stieg ich in den Zug ein und ich dachte, ich habe eine brillante Idee, weil ich ja so powerful bin, weil ich so mächtig bin. Meine Idee war, ich rufe meine Mama an und sage ihr, Mama, wir wollen uns zwar jetzt momentan nicht sehen, aber weil du mich liebst, komm, lass uns am Sabbat in die Kirche treffen. Also, ich dachte, das wäre meine Idee gewesen, aber jetzt, wenn man so zurückschaut, ja, nein, das war die Idee Gottes. Er wollte uns zusammenbringen, aber nicht irgendwie zusammenbringen, er wollte uns am Sabbat zusammenbringen. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, mit diesen kurzen Haaren und Schminke am Sabbat in eine Kirche zu laufen. Ich muss sagen, ich wurde nicht verurteilt, aber ich wurde als eine Fremde begrüßt und das verstehe ich auch. Obwohl ich diesen, also eigentlich adventistisch aufgewachsen bin, war ich doch ganz, ganz, ganz fremd. Und meine Mama war immerhin sehr froh, mich zu sehen, ja. In diesen Wochen, wo ich weg war, war ich nicht überraschenderweise bei einem Freund, der mit Drogen gedealt hat. Und bei ihm hat es ungefähr so ausgesehen. Also kein schönes Erlebnis. Überhaupt kein Zuhause für eine Frau oder irgendjemand. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Zu dieser Zeit hatte ich auch keinen Job. Ich wurde meine Ausbildung los. Ich habe mich dann durch einen Freund bei einer Modelagentur einstellen lassen. Ich habe dann Models in die Agentur gebracht. Ich habe Models nach außen geschickt, um Fotoshootings, Videos und Catwalks zu haben. Also irgendwie hat mir Gott auch diese finanzielle Weg erlaubt, obwohl dieser Freund gar kein guter Umgang für mich war. Er war schizophren, er nahm sehr viele Drogen. Und mit mir zusammen gab es einfach den Cannabiskonsum, weil ich auf andere Drogen einfach nicht gut ansprechbar war. Vielleicht unter anderem auch, weil mich das sehr schockiert hat, wie es ihn verändert hat. Dieser Freund, ich hatte eigentlich gar nicht vor, über ihn zu reden, aber Drogen, das verändert einen. Es löst diese Krankheiten, wo schon vererbt sind, löst es aus, dass sie noch schlimmer werden. Dieser Freund hat irgendwann sogar angefangen, mit mir in eine fremde Sprache zu reden, die er, weder er noch ich kannte. Und so war dann später der Kontaktabbruch. Aber sagen wir, in dieser Zeit, wo ich da gelebt habe, da hatte ich dieses Buch bei mir. und habe drin gelesen und habe es irgendwie sehr schön gefunden, was da drin stand. Es war herzerwärmend, doch nach 2 Wochen habe ich aufgegeben. Die Droge war stärker als ich, der Cannabis war stärker als ich. Ich hatte in diesen 2 Wochen, nach 2 Wochen, zwei Wochen lang habe ich nicht geraucht. Ich habe darauf verzichtet. Ich wusste, es muss was passieren. Ich muss irgendetwas ändern. Ich habe keinen Job, kein wichtiger Job. Ich bin da zu Hause und habe doch irgendwie versucht, in diesem Buch Hoffnung zu finden. Nach 2 Wochen bin ich eingeknickt, habe meinem Freund gesagt, also der Kumpel, der da gelebt hat, habe gesagt, hey, kannst du mir bitte einen drehen? Und er sagte dann, bist du dir sicher? Du hast 2 Wochen nicht geraucht. Meinst du echt, ich soll dir einen machen? Und ich sage, ja klar, mach mal einfach, dreh einen. Und mir kam dann in den Sinn, bist du dir sicher, dass du das willst? Das war ganz präsent in meinem Kopf. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das will. Ist doch schön, ist doch gut. Und das nächste kam, du weißt, so tötest du mich. Später, nicht in diesem Augenblick, aber später habe ich erfahren, das ist die Todessünde, die ich damals begangen habe. Als ich darauf geantwortet habe, ja, ich weiß, ich töte dich, aber so bist du mindestens ruhig. So plagst du mich nicht mehr, all diese Schuldgedanken. Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in den zukünftigen. Das war eigentlich meine Unterschrift für meinen Tod. Ja, ich will diesen Joint rauchen. Mein Joint wurde gedreht. Ich ging in den Wohnzimmer. Die Kumpels waren dort. Und ich nehme einen Zug und da kommt wieder. Nein. Okay. Ich nehme nochmal einen Zug. Nein. Ich nehme nochmal einen Zug. Und das also das sagt mir, wieso machst du das? Und ich habe tatsächlich noch nie meine eigene Stimme gehört in meinem Kopf. Man hört immer irgendwie die Gedanken, aber meine eigene Stimme sagte, zu dieser Frage sagte, ich bin zu schwach. Das war meine einzige Antwort. Ich habe danach, davor nie meine Stimme gehört, aber meine Seele, mein Odem, der Odem, der mir geschenkt wurde, hat gesagt, ich bin zu schwach. Ich ging ins Schlafzimmer, weil irgendwie sagte mir dieses Gefühl, du bringst diese Menschen hier, bringst du in Gefahr. Geh alleine. Und ich ging ins Schlafzimmer, ich war da im Bett am Liegen und auf mein linkes Ohr kam eine Stimme und sagte, du hast mich gerufen. Ich konnte nicht kommen, du warst geschützt. Du wolltest von mir etwas. Und da muss ich euch leider gestehen, in meiner Jugend, Herkunft Rumänien, gibt es auch ein Thema Voodoo, vielleicht kennt ihr das. Ist einfach esoterisch, Spiritualismus nennt wir das Volt, aber es gibt es tatsächlich auch den Seelenverkauf. Viele Stars machen das. Und ich habe von Katy Perry so ein Video geschaut, wie sie das gemacht hat. Und ich habe das gemacht 2 Mal. Ich wollte meine Seele verkaufen. Ist nichts passiert. Ich habe das schon lange vergessen gehabt. Aber in diesem Moment, wo ich dort war, wusste ich ganz genau, was ich draufgeschrieben habe. Und ich wusste ganz genau, ich bekomme alles auf dieser Liste. Mit einer einzigen Bedingung. Ich werde meine Arme, meine Beine, mein Körper, mein Mund nicht mehr selbst kontrollieren können. Alles, was ich machen kann, ist zuschauen. Das ist die Bedingung. Ich bekomme alles für meine Seele, diesen Reichtum und all das, was ich mir ich wollte gerade mit Tieren sprechen. Ich hätte alles bekommen, aber diese Bedingungen. Und ehrlich, ich hatte Angst. Mir war nicht wohl. Ich wusste, dann kommt was und nimmt das von mir. Aber da hat jemand eingegriffen. Hat ganz laut durch den ganzen Raum gesagt, genau so etwa. Du bist zu weit gegangen. Und alles ist verschwunden. Das Ding ist verschwunden, die Stimme ist verschwunden, mein Fleisch ist verschwunden, alles ist verschwunden, meine Kraft ist verschwunden, alles ist verschwunden. Und ich wusste, das war Gott. In diesem, damit ihr euch das vorstellen könnt, ich war da ungefähr so am Liegen und dann kam diese Stimme und alles andere war weg und ich war so, Gott, das bist du. Ich war schockiert. Es gibt Gott. Und er ist bei mir. Er hat mich jetzt gerade aus der schlimmsten Zwickmühle gerettet. Mit diesen Worten. Auf Schweizerdeutsch, muss ich ehrlich sagen. Er hat es auf Schweizerdeutsch gesagt. Du bist zu weit gegangen. Und weil seine Präsenz noch so nah war, und er konnte nicht so schnell weg sein, weil er war so präsent, er war so mächtig. Ich wusste, er ist noch da. Habe ich hinterher gefragt, werden wir uns wieder hören? Und er meinte dann, hoffentlich unter anderem. Er war noch so nett, mir diese Frage zu beantworten, obwohl ich im schlimmsten Moment Verfassung ohne Seele dort gelegen bin. Er hat mich gesehen und er hat mich so gerettet, wie ich bin. Aus dieser Zwickmühle hat er mich genau so rausgenommen. Daraufhin war ich ein neuer Mensch. Ich bin direkt eingeschlafen. Ich war kraftlos. Am nächsten Tag habe ich, seit dem nächsten Tag habe ich kein Joint mehr gehabt, kein Alkohol mehr gehabt, kein Tabak mehr gehabt, kein gar nichts mehr gehabt. Ich war nur noch Feuer und Flamme für Gott. Und ich wusste, dass dieser Gott, wo meine Mama mir mitgegeben hat, der muss wahr sein. Dieser Gott, wo der eine steckt, das muss er sein. Ich hatte so eine Verbindung mit ihm und so einen Streit die ganze Zeit, das muss er gewesen sein. Also habe ich dann die ganze Wohnung geputzt von diesen Menschen. Und bin dann zu einer Freundin gegangen, wo es dann besser war. Das ist dann aber in Erfüllung gegangen mit dieser Szene. Jehova, Jehova, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt, auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen. Ja, er hat das und er hat auch diese Verheißung, dass wenn jemand Gott liebt, dann schützt er ihn tausenden von Jahren. Das hat er durch meine Mutter in Erfüllung gebracht. Meine Mutter hat täglich für mich gebetet und ich bin sehr dankbar dafür. Dann zu Hause angekommen, erlebte ich zuerst mal eine Lähmung im geistlichen Sinne. Ich habe mich für die Gesundheitswoche in Aarau informiert. Ich wollte da teilhaben an den adventistischen Missionar-Glauben. Ich wollte da missionieren. Und die Lähmungen kamen provisorisch. Ich war innerhalb von vielleicht so 20 Sekunden war ich nicht ich selbst. Da war jemand anders irgendwie in mir und hatte meine Mutter beleidigt. Irgendwie 20 Sekunden hatte ich keine Kontrolle über mich und da wurde immer meine Mama angegriffen. Nach diesen 20 Sekunden fiel ich immer auf die Knie und sagte, Mama, das war nicht ich. Es tut mir leid, nimm das nicht ernst. Das war nicht ich. Und dieser Kampf war sehr groß um meine Seele immer noch. Und trotz dieser Lähmung, trotz diesem Kampfes, irgendwie hätte nichts klappen können. Ich wollte unbedingt nach Aarau, aber irgendwie war alles irgendwie nicht gut. Niemand konnte mich fahren, da hatte der Zug Verspätung und ich war so richtig aufgelöst. Wieso komme ich nicht nach Aarau? Aber dann bin ich Aarau angekommen, stand ich vor der Kirche und dachte so, ja, du weißt, wie ich über diese Menschen davor gedacht habe. Du weißt, wie meine Freunde sonst aussehen. Aber bitte, gib mir dieses Auge und dieses Liebe für sie, die du hast. Und ich lief doch rein und ich habe mich mit jedem verstanden. Ich habe mich mit Jungen verstanden, mit Eltern verstanden und ich habe die geliebt. Ich hatte so eine Freude, sie alle zu sehen und ich war so glücklich, dass sie da sind. Und unsere Gespräche führten dann zum Aussagegebet. Ein Freund, Martin, hat mir dann gesagt, Wanna, du hattest diese Lähmungen, weil du halt immer noch einen Vertrag hattest. Du hast den nicht aufgelöst. Und dieser Vertrag, den konnte ich dann mit Martin, konnte ich dann auflösen. Und dann ist das nie mehr passiert. Ich habe immer die volle Kontrolle über mich. Und das war dann Ende der Geschichte mit dem ganzen Esoterischen. Empfehle ich gar niemanden. Man kann nur verlieren. Die Dämonen, der Teufel hasst einen. Die wollen nichts Gutes für einen. Die wollen einen kaputt sehen. Die wollen einen zerstört sehen, verstritten mit der Familie. Die wollen die Familie verletzen. Sie wollen dich verletzen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass mir Gott das alles aufgezeigt hat. Dass er mir gezeigt hat, Wanna, ich hab dich geliebt, er hat dich gehasst, die ganze Zeit schon. Du warst so traurig wegen ihm, nicht wegen mir. Ich wollte dich die ganze Zeit retten. Du warst einfach, ja, des anderen überzeugt. Mein Gebet ist, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr, so ziehe doch der Herr in unsere Mitte, denn es ist ein hartnäckiges Volk und vergib unsere Ungerechtigkeit und unsere Sünde und nimm uns an zum Eigentum. Das ist mein Gebet speziell für mich, aber auch für die Kirche, weil da, seit ich in der adventistischen Kirche bin, konnte ich den einen oder anderen, ja, lauwarmen Wind spüren. Leider. Ich hatte auch mit vielen Menschen zu tun, die aus der Kirche ausgetreten sind oder als klein auch in der Kirche waren und dann nicht mehr. Ich hatte auch Kunden im Fitness, die waren als Kind adventistisch und dann nicht mehr. Und Gott hat mir auch diese Menschen gebracht, irgendwie, damit ich mit ihnen das kommunizieren kann. Hey, schau, ich gehe in die adventistische Gemeinde nicht wegen den Menschen, sondern weil Gott mich dorthin geführt hat. Ich war tatsächlich in Aarau in dieser Gesundheitswoche, war ich dort und ich fühlte mich zu Hause. Ein Gefühl sagte mir, Wanna, du bist endlich zu Hause angekommen. Und deswegen werde ich die Gemeinde auch nicht verlassen. Auch wenn ich länger mal zum Beispiel nicht da bin. Wegen Corona, wegen Lockdown, wegen Reisen. Die Gemeinde ruft einen immer zurück, weil die Wahrheit hier ist. Und ich liebe die Wahrheit und ich liebe jeden Menschen, der in der Wahrheit sein will, sich umgeben will mit dieser Wahrheit. Und diese Botschaft konnte ich auch den Menschen mitgeben, die halt gesagt haben, nein, nein, weißt du, der und der hat das und das gemacht und dies und jenes, aber das spielt gar keine Rolle, weil auch in der Welt gibt es Sünden und in der Kirche auch und wir alle haben Fehler. Ich wünschte mir von Herzen, eben wie dieses Gebet auch sagt, dass der Herr uns diese Liebe von ihm, weil seine Präsenz ist Liebe, dass er uns mit dem erfüllt. Und dass wir das auch hinaustragen können. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind sein Eigentum. Er hat uns erwählt. Das ist auch, ja, auch eine Erfüllung irgendwie. Ich habe hier noch einen kleinen Ausschnitt von Kleine Wunder. Es gibt zig Wunder, die mir passiert sind durch Gottes Gnade. Ich habe euch hier einfach mal ein paar rausgenommen. Arnold meinte, ich soll auch zeigen, wo ich so stehe in meinem Glauben. Und ich glaube, dass ich ein sehr praktischer Mensch bin und auch diese Beziehung zu Gott ist bei mir eher praktisch. Wir haben schon eine regelmäßige, innige Beziehung, aber er hat immer wieder durch diese kleinen Wunder, die in meinem Leben passiert sind, hat er mir immer wieder gezeigt, Juana, ich bin hier, okay? Aufwachen, ich bin immer noch da und ich will immer noch deine Seele und ich will immer noch dein Leben führen. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich bin ein Huhn, ich bin ein Schaf, ich verliere mich so schnell. Ich glaube, ohne dieses die ganze Zeit rufen, ich wäre schon lange über alle Berge. Schon als Kind und als Jugendliche war ich ein Fluchtkind. Und wenn mir etwas irgendwie so bangen macht, dann flüchte ich und er sagt, nein, komm zurück, alles gut. Der Kontrolleur, das Zuggespräch in die Rumänien, das waren tatsächlich noch Erlebnisse, die mir bis heute sehr präsent sind, in der Gesundheitswoche in Aarau. Da mit dem Kontrolleur war das so, ich war am Schlafen, ich kam am Abend spät nach Hause von der Kirche, aber ich war am Schlafen und dann war 6 Uhr morgens, ich hellwach. Wieso bin ich hellwach? Was ist mit mir? Wanna geh in die Kirche? Okay, ich gehe in die Kirche. Wieso? Ich dachte mir, komm, Wanna, das bildest du dir alles ein. Du hast jetzt langsam alles übertrieben. Du bist so gerne dort. Aber egal, ich gehe jetzt in die Kirche. Okay, ich habe meine Sachen gepackt. Nein, nicht mal meine. Ich habe meine Jacke angezogen und bin dann glatt. Ich habe in Wettingen gelebt, bin auf dem Zug. Und dann Aarau Bahnhof angekommen. Ja, und jetzt? Wieso bin ich eigentlich hier? Es ist viel zu früh jetzt. Es war 7. Wanna, bist du mein Jünger? Ich hatte so dieses Gefühl so, will ich ein Jünger sein eigentlich? Ach, ein Jünger muss doch voll viel aufgeben. Aber egal. Ich war dann dort, hatte eine Unterhaltung ganz kurz mit einem Menschen. Ich habe dann auch dort eingesehen, hey, Jesus ruft absolut jeden. Er macht keinen Unterschied zwischen Nationalität, Geschlecht, Aussehen, Behinderung, egal was, er macht keinen Unterschied, er will jeden. Und das war schön. Aber ich stehe in diesem Bus und dachte so, okay, ich komme dann bald an. Wurde dann kontrolliert. Ich hatte mein Geher in der Kirche vergessen. Okay, steigen Sie aus, bei der Kirche, wir steigen aus. Und am Abend zuvor hatte ich einen Text verfasst auf meinem Handy, wo die Liebe Gottes bezeugt. Das war einfach in meinem Kopf. Und mit diesem Kontrolleur, innerhalb von 3 Minuten, sagte mir, er ist heroinabhängig, er sucht Gott und weinte vor mir, als er meinen Text gelesen hat. Und ich war so, was? Was ist gerade passiert? Gott, was bist du? Gott, was bist du? Du rufst ihn. Sehr schön, sehr gut. Gefällt mir. Dann kam die andere Kontrolleur hinter mir her. Also, die liefen zu seinen Kollegen so. Und der Kollege war vor mir, mit Tränen in den Augen. Und er hat mir gesagt, er liest andere Bücher als die Bibel. Ich habe gesagt, nein, lies die Bibel und vergleiche. Wenn es sich widerspricht, dann ist nicht gut. Lies die Bibel und ich habe gesehen, seine Freunde kommen. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen in die Kirche. Und er wusste ganz genau, was meine Kirche ist. Ich habe ihm gesagt, das Geher ist dort. Unsere Kirche ist dort. Kommst dann, wenn du bereit bist. Und das war ein, ja, dieses Erlebnis werde ich nie mehr vergessen. Dann sagte schon der Buskontrolleur nach 2 Minuten, dass er Heroinprobleme hat. Ja? Ein Zuggespräch. Ich war auch wieder im Zug auf dem Weg zu der Kirche. Da setzt sich ein sehr junger Mann vor mir, in meinem Alter etwa, kleiner als ich, und schaut mich an. Hi. Hallo. Geht's gut? Ja, dir? Ich so. Gott, ist das ein Test. wo gehst du? Was machst du? Keine Ahnung, du? Ich gehe in die Kirche. Willst du mitkommen? Okay, ja, ich komm mit. Okay, komm mit. Und wir sind in die Kirche zusammengegangen. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber er kam einfach mit. Und wir waren da und ich wusste, ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht alleine. Ich rief den Pastor und sagte, okay, können wir uns unterhalten oder für ihn beten? Und dann gingen wir in ein Zimmer und da hat er uns, dieser Junge hat uns gesagt, er hat sich letzte Woche vor dem Zug geschmissen und der Zug ist einfach ohne Grund angehalten. Einfach so, bam. Okay, cool. Dann willkommen im neuen Leben. Leider muss ich dazu sagen, ich blieb noch ein bisschen in Kontakt mit ihm. Er hatte starke Borderline und hat sich dann auch wegen diesen Medikamenten nicht mehr so für Gott einsetzen können. Aber ich bin mir sicher, Gott hat was gepflanzt. Und ich vertraue eigentlich immer auf sein Werk. Wenn er etwas anfängt, auch mit mir, wenn er etwas anfängt, dann läuft das, dann macht das. Und mit Gebet können wir das unterstützen und er schaut für seine Designer. Die Rumänin, das war so, wir hatten im Telly Center, hatten wir so eine Ausstellung, du konntest so Stationen durchgehen und jede Station, es gab ja andere Informationen und ich war bei der Fitnessstellung ganz klar, ich hatte dort Squats gemacht mit den Menschen und da kam diese Frau, sie konnte so gebrochen Deutsch und dann habe ich schnell gemerkt, dieses Akzent kenne ich doch, dann haben wir uns verstanden, ist in Rumänien. Sie war dann auch sehr interessiert an unserer Gemeinde. Ich habe sie 5 oder 6 Mal eingeladen. Sie kam nie. Okay. Brauchst du was? Willst du was? Soll ich dich mal besuchen? Nein, nein, ist gut. Eines Tages sagt sie, Wanna, ich bin am Ende, ich brauche dich. Ich habe nichts zum Essen. Okay, ich kaufe so 2 Tüten Sachen von Coop ein, bin am Bahnhof, will zu ihr fahren mit dem Bus, ich will die Tüten aufheben. Die Tüten waren so schwer, ich konnte sie nicht aufheben. Ich konnte sie zwar von Coop nach draußen tragen, aber dann nicht mehr vom Boden aufheben. Und ich dachte so, hä, ich schaff das niemals bis dorthin. Ich rufe dann Thomas an, ein Junge, der sich auch für Missionar einsetzt. Und dann sagt er, okay, weißt du, ich bin gerade mit Amanda, ich komme dich holen und wir gehen dorthin. Und ich so, okay, super. Das war auch schön, dass sie Zeit hatten, ja, das war auch geplant. Und dann nahmen wir diese Tüten und es ging dann zu ihr. Thomas konnte mit mir mitkommen und zwar auch, weil mir ein Gefühl gesagt hat, geh nicht alleine. Und ich habe den Thomas mitgenommen, wir sind dann vor der Tür gestanden mit den Tüten, haben geläutet. Und dann macht die Frau auf und sie schaut ihn so an, den Thomas. Und sie sagt, bei mir war niemals ein Mann drin. Ich sage, ist ja mein Kumpel. Ich, ja. Und dann hat sie gesagt, okay, komm in den Haus. Ich bin dann mit ihm nach drin gegangen und dann hat sie uns mal erklärt, was ihr Leben sich so aufspielt. Sie hatte ihre Kinder, hatte sie den. Sie hatte den Kontakt verloren zu ihren Kindern, sie waren kleine Kinder. Der Mann hat ihr diese Kinder weggenommen. Der Mann hat sie geschlagen davor. Sie hat angefangen, ihr Gehör zu verlieren. Sie wurde lichtempfindlich. Ganz viele schlimme Sachen, so alles aufeinander. Innerhalb von 1/2 Jahr ist das alles so passiert. Und dann schaute ich mich so um und dann sage ich, dort Fatimas Auge, hier Fatimas Auge. Und ich sagte so, bist du bereit, all das aufzugeben, diesen Aberglauben? Bei mir hat das funktioniert, ich habe alles aufgegeben und ich bin frei. Mir geht's gut. Bist du auch bereit dafür? Der hat gesagt, was muss ich tun? Und ich so, okay, du sagst einfach, Herr, ich bin hier, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, du kannst es auf deine Sprache sagen, du kannst auch deine Sünden bekennen auf deine Sprache, wir verstehen es nicht. Und ich und Thomas waren innig im Gebet und sie hatte da ein Gebet gemacht und sie fühlte sich gleich besser. Wir haben dann auch ihre Kette abnehmen dürfen. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis, weil Thomas das gemacht hat, obwohl sie sich ja niemals mit Männern würde dazu nahe kommen lassen. Und dann 2 Monate später ruft sie mich an und sagt, Wanger, ich habe meine Kinder wieder, mir geht's gut. Mein Mann wollte mal ins Haus kommen, da hatte ich ihn einfach genommen und gepackt und rausgeworfen. Und ich weiß, diese Kraft war nicht von mir, diese Kraft war von Gott. Und ich sage, Amen, das ist Gott, er hilft dir, er löst dich. Du hast ihn gesucht, gefunden und er hat dir geholfen. Mein Chef, das war auch ein schönes Erlebnis, mein ehemaliger Chef. Ich hatte sehr viele Probleme mit den Lehrstellen. Ich hatte mehrmals meine Lehre abgebrochen. Unter anderem auch, weil der Betrieb entweder sich nicht richtig verhalten hat. Mit einem war ich vor Gericht, leider. Dann fand ich aber diesen Betrieb, dieser Chef war damit einverstanden, dass ich jeden Samstag frei habe, was im Fitnessbranche nicht so üblich ist. Und da wusste ich auch, okay, wenn sie mir Samstag freigeben, dann hat Gott das schon irgendwie arrangiert, dann muss ich hier hin. Und dann dort wurde nach 3 Monate, vielleicht 2 Monate, ich war ganz neu, wurde der Sohn von meinem Chef todkrank. Todkrank. Er lag im Spital an Schläuchen, hatte 20 Kilo abgenommen, war nur noch Haut und Knochen und sie wussten nicht, was es ist. Sie dachten, er stirbt jetzt dann. Mein Chef kannte mich nicht als junge Frau, traf er mich im Treppenhaus und weinte vor mir. Und ihm war das so peinlich. So, du kennst mich nicht und ich weine jetzt vor dir. Mein Sohn ist todkrank. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also hat sich gesagt, meine Kirche und ich werden für ihn beten. Und er sagte, ach, weißt du, Wanna, ich glaube nicht an Gott. Aber danke. Und da hat die Kirche für ihn gebetet. 2 Wochen später war er schon wieder besser. Und da lief ich so ins Geschäft und sah meinen Chef so auf dem Tresen, ganz cool, mit den Mitarbeitern, etwa, keine Ahnung, 5 Leuten. Weißt du, Juana und ich haben für meinen Sohn gebetet und jetzt geht's ihm besser. Und er hatte so ein Zeugnis gegeben an andere Menschen. Das war so cool, so. Danke, du hast dafür geschaut. Und auch da hat der Herr einen Samen gepflanzt in Menschen, wo ich jetzt vielleicht keinen Kontakt mehr habe, aber er schaut für sie. Das ist auch schön. Meine Mama ist auch wieder zum Glauben gekommen, sehr innig, sehr, sehr eng jetzt. Und auch in ihrem Leben haben sich viele Sachen verändert, weil Gott das auch verlangt hat. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich weiß nicht, wie er das sich so ausgedacht hat. Er kennt alles. Aber er wollte irgendwie, dass meine Mama und ich zusammen sind. Er wollte nicht, dass sie eine Freundin ist oder so. Er wollte, dass sie mich so aufzieht und er wollte, dass ich sie dann zurückbringe. Er hat das so geplant. Er hat in all unser Schicksal, in all den Tragödien, die wir erlebt haben, hat er immer noch eine Lösung gehabt für uns beide. Und ich bin sehr dankbar für den. Und ich muss auch sagen, es ist eigentlich ein kleines Wunder, weil eben viele Menschen wenden sich vom Glauben ab. Und wenn sie sich einmal abgewendet haben, dann ist diese Liebe nicht mehr da für Gott. Dann ist sie abgestumpft. Dann ist das nicht mehr wie am Anfang. Dann ist das so schwierig, wieder hineinzukommen. Und deswegen, ja, meine Mama, kleines Wunder. Und als letztes, großes Ereignis, was ich sagen kann, ist eine Rettung. In meiner Wohnung wollten wir einen Jungen aufnehmen, der auch mit Drogen zu tun hat. Er hatte keinen Schlafplatz, er hatte kein Essen, kein sauberes Zeug. Wir wollten ihm helfen, haben ihm angeboten, dann ein Schlafzimmer für ihn offen zu haben, Duschplatz, Essplatz. Und das hat er dann auch wahrgenommen, ist die Nacht über geblieben und morgens war er am Schlafen, dachte ich, bis ich dann die Ambulanz rufen musste, weil das eine Überdosis war, die er sich gegeben hat, nachts über. Und der Herr hat ihn dann gerettet. Und das kam mir am nächsten Tag in die Hände aus der Bibel und er war todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich. auf das ich nicht eine Traurigkeit über die anderen hätte. Ich hätte mir nie verziehen, einen Menschen sterben gelassen zu haben in meiner Wohnung. Ich wäre so zerstört gewesen und dieser Mensch wäre weg gewesen. Und am Vorabend haben wir noch über Gott gesprochen. Das wäre einfach zu viel gewesen, dass so in meiner momentanen Lage, so, dass man kann nicht raus, man muss zu Hause sein. Ich hätte die Wohnung wechseln müssen. Das hätte mich so mitgenommen. Und der Herr hat sich über uns beide erbarmt. Und das war auch, ja, ein kleines Wunder. Wenn der Herr will, dass wir leben, dann schaut er schon für das. Und das ist auch meine Message, meine Hoffnung. Meine Hoffnung. Und er sprach, sehe, ich mache einen Bund. Vor deinem ganzen Volke will ich Wunder tun, die nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk Jehovas sehen, denn wunderbar ist, was ich mit dir tun werde. Ich bin nicht Mose und ich mache keine großen Wunder, aber ich bin mir sicher, wo Gottes Präsenz anwesend ist, da passieren Sachen. Und ich bin sehr froh darüber und ich lebe nach dieser Hoffnung und will euch auch das mitgeben. Dieses Lieben, Leben und Lachen. Wir sind zwar auf einer Welt, die voller Sünde ist, die voller schlimme Sachen ist, die voller Fragen über Fragen und Leid über Leid. Und trotzdem sind wir gerettet. Wir sind neue Menschen. Wir sind in Gottes Liebe. Wir sind mehr als Blumen. Wir müssen uns nicht sorgen. Wir sind mehr als ein Tier. Gott liebt uns so sehr. Seine Liebe kann doch gar nicht längerfristig Depressionen zulassen oder diese Notwendigkeit nach anderen Göttern oder diese Notwendigkeit nach Drogen, nach Flüchten. Ja, ich bin sehr froh, hier in der Gemeinde zu sein. Auch eben, wie gesagt, ich habe den einen und anderen Sachen mitbekommen und bin sehr traurig darüber, dass viele Menschen so, ja, eingeschlafen sind oder sagen wir auch abgelenkt sind. Abgelenkt ist das bessere Wort. Sie sind abgelenkt von den tatsächlich wichtigen Sachen, die Gott vorhat mit uns, und konzentrieren sich auf Sachen wie zum Beispiel, was macht der Nachbarn? Das finde ich jetzt einfach nicht relevant, was er macht. Ich hoffe, ihr könnt das alle mitnehmen, und auch eben Menschen, die vielleicht nicht den Anschein machen, als ob sie Gott bräuchten. Vielleicht brauchen sie ihn doch. Und vielleicht ist eure Aufgabe, genau dort zu sein, in diesem Moment, und das zu sagen, was Gott uns gibt. Weil er gibt uns Worte, er gibt uns diesen Mut, er gibt uns alles, was wir brauchen für diesen Moment. Ja, das war's etwa. Ich wollte noch ein Lied abspielen lassen, aber es ist auf Englisch und wir haben kein Internet, also wird wohl nicht sein. Ja. Amen.